Heute Morgen gehen unsere Betrachtungen über den Römerbrief weiter und ich habe trotzdem einen Text aus dem Korintherbrief rausgesucht für heute Morgen. 1. Korinther 1 ab Vers 18 möchte ich gern lesen und wer mitlesen mag, 1. Korinther 1 ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn.
Es geht darum, die Botschaft von Jesus zu verstehen. Es geht darum, die Liebe Gottes zu allen Menschen zu verstehen. Und es geht darum, zu verstehen, was der Herr Jesus für dich und mich getan hat. Und dann können wir wirklich aus vollem Herzen singen, Jesus, du allein bist genug, wenn wir das verstanden haben, immer mehr verstehen. Und der Herr mag schenken, dass der Tag heute Morgen auch dazu dient. Bevor ich anfange, möchte ich meine Freude ausdrücken, dass ihr alle da seid, auch besonders die Älteren, die jetzt schon länger nicht da sein konnten, die von Krankheit gebeutelt und geplagt sind. Ich freue mich, mein Herz war heute Morgen so froh, euch zu sehen. Und das wollte ich euch auch so sagen. Ich möchte heute weitermachen in der Betrachtung des Briefs des Apostel Paulus an die Römer. Und eigentlich sind wir noch in der sogenannten Einleitung. Sagt gleich, Ausleger, wenn man das so liest, die brauchen immer irgendwelche Überschriften. Ich finde nicht, dass den Text, den wir jetzt betrachten, Einleitung ist, sondern wir sind schon mitten im Thema. Aber ich lese mal jetzt erst die Verse Römer 1, 8 bis 17 und dann machen wir uns weiterhin Gedanken, was der Geist Gottes uns sagen möchte. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer allerwegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Liebe Geschwister, merken wir etwas von der Sehnsucht des Apostel Paulus hier an dieser Stelle? Es war schön, euch heute Morgen zu sehen. Und wir können, denke ich, den Apostel da verstehen, dass er Menschen, von deren Glauben er gehört hat, dass er die sehen möchte. Und er argumentiert auch, warum. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, den der andere ist, sowohl eure als auch meine. Der große Apostel Paulus, stark in seinen Briefen, sehnt sich nach einem Sklaven in Rom, weil der glaubt. Und er ist überzeugt davon, dass dieser Sklave etwas hat, was ihm, dem Paulus, ermutigt und wichtig ist. Und das möchte er gern gewinnen. Liebe Geschwister, wo ist da Hierarchie? Wo ist da eigentlich oben, wo ist da unten? Es gibt nur einer, der Herr ist, und viele, viele Brüder. Und da sind die Schwestern mit eingeschlossen. Alte Brüder haben immer gesagt, da wo Brüder stehen, ist ganz oft auch Brüderinnen, also Schwestern. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus dem Glauben leben. Soweit der Text, den ich heute Morgen mit euch betrachten möchte. Und der Herr mag's Gnade schenken, dass wir mit hineingenommen werden in die Gedanken Gottes. Denn der Römerbrief, von dem viele sagen, er wäre schwierig, ist einer der Fundamente des Evangeliums für die Gemeinde heute. Und wenn wir etwas von der frohen Botschaft, vom Evangelium, was das Evangelium ist, verstanden haben, haben wir es in unserem Glaubensleben leichter. Nachdem, und das haben wir das letzte Mal betrachtet, der Apostel den Gläubigen Rom sich vorgestellt hat, weil er sie ja nicht von Angesicht kannte, als der Bote, der Apostel, der zugleich Sklave ist, und der ihnen gesagt hat, wie wertvoll sie im Augen Gottes sind, öffnet er sein Herz. Er berichtet ihnen, wie dankbar er ist, dass es die Gemeinde in Rom gibt. Und warum ist er denn dankbar? Wegen eures Glaubens. Und dieser Glaube in einer so schwierigen Stadt, wo ein Mensch angebetet wurde, nämlich der Kaiser, war der Glaube an eine Person, an Jesus Christus, offenbar geworden in der ganzen Welt, damals die römische Welt und die angrenzenden Gebiete. Wir haben hier sofort den Konflikt, in den die Geschwister in Rom standen. Auf der einen Seite der römische Kaiser, der für sich beansprucht hat, ich bin Gott. Und einmal im Jahr musste jeder dem Kaiser huldigen. Wer es nicht tat, war mit dem Tod bedroht. Und auf der anderen Seite Menschen, wahrscheinlich gar nicht so viele am Anfang, die festgehalten haben, nicht der Kaiser, sondern Jesus Christus ist der verheißene Messias. Wir meinen manchmal, wir hätten es heute schwer. Liebe Geschwister, die in Rom waren mit dem Leben bedroht, wenn sie den Namen des Herrn Jesus genannt haben. Und Paulus bezeugt ihn, euer Glaube, der Glaube an Jesus Christus, ist in der ganzen damaligen Welt bekannt geworden. Das heißt, die Römer, die einen exzellenten Spionagedienst hatten, kannten das auch und kannten sie. Die standen auf einer Todesliste. Wie wertvoll ist es, solche Menschen zu kennen? Da gibt es kein und vielleicht und eventuell, sondern da gibt es das Entweder oder das Oder. Im Übrigen ist es nichts so Besonderes. Warum? Auch in unserem Glauben geht es, oder in unserem Leben geht es um das Entweder-Oder. Unsere Raisa hat ein wunderschönes Bild aus ihrem Heimatland gebracht und dafür verwandt, was es sehr deutlich macht. Entweder bin ich in der Hütte oder außerhalb der Hütte, aber zwischen der Hütte kann ich niemals sein. Ich bin also drin oder draußen. Ich lebe oder ich lebe nicht. in Ewigkeit. Das ist ein Teil der Botschaft des Evangeliums, was wir auch im Römerbrief finden werden. Der Glaube an Jesus Christus ist damals und auch heute für viele, viele Glaubensgeschwister lebensgefährlich. Ich erinnere Syrien, ich erinnere Irak, ich erinnere Nigeria, den Tschad und viele, viele andere Gegenden dieser Welt. Und auf der anderen Seite ist der ewigkeitsgefährdend für die, die Jesus Christus nicht annehmen. Und da muss der Mensch sich entscheiden. Wir im Westen, wir meinen ja immer, wir könnten einen Kompromiss schließen. Aber Gott ist kein Politiker. Und von daher kann man das nicht wegdiskutieren. Und deswegen gibt es ein Entweder oder ein Oder. Ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, ob wir Menschen sind, die so leben, die ihren Glauben so leben, dass andere Menschen Gott für uns danken können. Ich bin heute noch dankbar dem Jans-Team, dass die sich aus Kanada aufgemacht haben, in ein zerstörtes Land kamen, das Evangelium gebracht haben, hier den verhassten Deutschen, den Feinden, der Alliierten, die unter Umständen Verwandte verloren haben im Zweiten Weltkrieg. Sie sind nach Deutschland gekommen, haben das Evangelium gebracht. Und ich war einer derjenigen, der unter dem Dienst dieser Brüder zum Glauben kommen durfte. Verstehen wir etwas, was wir hier an Dankbarkeit haben? Sind wir also Menschen, die so leben, dass andere Menschen verstehen können, was Glaube überhaupt heißt und was er bedeutet? Solche Menschen gab es in Rom und dafür dankte der Paulus, seitdem er von ihnen gehört hat. Es ist nicht notwendig, dass wir immer alles verstehen, aber es ist wichtig und gut, wenn viele Menschen unseren Glauben kennen und andere Christen durch diesen gelebten Glauben ermutigt werden. Ich kann mich an ein Ehepaar erinnern, wir waren in Norddeutschland zur Evangelisation unterwegs. Und die hatten nicht sehr viel drauf finanziell. Und dann kamen sie auf einmal um die Ecke und haben gesagt, im Gebet, als wir für euch beten, hatte der Herr gesagt, wir sollen euch mehr Geld geben, wie wir vereinbart haben, waren damals mit der Band unterwegs. Das hat unseren Verlust abgedeckt. Sind wir Menschen, mit denen Gott reden kann, auch über unseren Geldbeutel? Bis heute habe ich das Bild dieser zwei Menschen vor Augen. Und ich kann dankbar sein, dass Gott seine Liebe mir an ihnen gezeigt hat. Und so ein Mensch möchte ich gerne sein. Ebenso dürfen wir dem Apostel Paulus nacheifern im Dank für andere. Wie schnell sind wir dankbar, wenn uns jemand bei irgendeiner Sache unterstützt? Ich habe ein Beispiel ja gesagt auch. Doch wie wichtig ist es auch für unser Glaubensleben, dass wir andere Gläubige kennen und so durch sie ermutigt werden. Ich möchte es mal ein bisschen provokant machen. Wenn wir im Urlaub sind, sind wir da im Urlaub vor Gott oder suchen wir Geschwister? Also wenn man Urlaub hat, muss man nicht arbeiten gehen. Ist die Gelegenheit, Glaubensgeschwister zu suchen, ne? Oder machen wir Urlaub? Also für mich ist das eine wie das andere. Es gehört für mich zusammen. Ich habe schon ganz, ganz viel Ermutigung erlebt. Meistens sind es nicht die großen, sondern die kleinen Versammlungen, wo ich dann Glaubensgeschwister gefunden habe. Aber mir ist es wichtig, wo ich auch bin, Geschwister zu finden. Bist du so ein Mensch und kennst du solche Menschen? Dann lasst uns füreinander beten. Wir sind ja in einer Zeit, wo es nicht sehr, sehr viele Menschen gibt, die dem Herrn Jesus hier in unserem Land wirklich ernsthaft nachfolgen. Umso wichtiger werden sie für uns alle. Umso wichtiger ist es, dass wir solche Menschen sind. Paulus spricht von der Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und je älter ich werde, desto größer wird meine Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gläubigen. Und es ist mir mittlerweile egal, wie sie sich nennen. Früher war mir das ganz wichtig, aus einem Stall zu sein, der dann einen Namen hatte. Das ist mir heute einerlei. Solange sie den Herrn Jesus Christus lieb haben und ihm nachfolgen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dann sind die meine Geschwister. und nicht, wie die sich nennen, wie der Verein heißt. Vereine kommen und gehen. Der Herr Jesus in einem Herzen bleibt. Das ist das entscheidende Kriterium für mich geworden. Doch die Gemeinschaft ist nicht nur ein Selbstzweck, wie manche meinen, sondern auch wie so ein Angebot, kannst hingehen, kannst nicht hingehen, sondern gleichzeitig ein Auftrag. Paulus schreibt, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile. Dieser Satz ist vielleicht ein wenig sperrig, im Grunde genommen aber ganz einfach. Paulus weiß, dass jeder Glaubende auch eine Geistesgabe oder Gnadengabe hat. Wenn nun Glaubende zusammenkommen, ist es ganz natürlich, dass der eine von der Gabe des anderen profitiert. Deswegen lesen wir auch im Korintherbrief, wenn er zusammenkommt, da hat aber ein jeder etwas. Hat er auch. Die Frage ist, ob er es rausrückt. Oder nur ein reiner Konsument ist. Also, Paulus sagt, die Gabe ist dafür da, dass andere profitieren. Wie oft habe ich schon den Satz gehört in den vielen Gemeinden, in denen ich war? Was habe ich davon, wenn ich in eine Versammlung gehe? Falscher Ansatz. Sondern die Frage muss lauten, was kann ich mitbringen, dass die Gemeinschaft von mir profitiert? Wir merken, wir denken gar nicht so, wie Paulus hier schreibt und das auch sagt. Also diese Kosten-Nutzen-Rechnung in unserem Land, mache ich selbst viel mit dem Geld rum, die ist schädlich für den Glauben. Ich würde mal sagen, die Bibel kennt keine BWL. Darum ist die Gemeinschaft der Heiligen ja so wichtig. Der eine hat die Gabe der Lehre, der andere hat die Gabe der Seelsorge, wieder einer hat die Gabe der Gastfreundschaft. Auf meinen vielen Reisen durch Deutschland habe ich gerade der Gastfreundschaft sehr, sehr genießen gelernt. Die, die am wenigsten hatten, die waren am gastfrei. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Ehepaar sein Schlafzimmer geräumt hat. Es war mir oberpeinlich. Ich war damals bestimmt 25 Jahre jünger wie die. Aber sie haben mir quasi ihr Bett aufgedrängt und haben auf dem Fußboden geschlafen. Wisst ihr, was das mit einem macht? Das macht einen so klein und dankbar. Gabe der Gastfreundschaft. Lernen wir übrigens auch im Alten Testament. Da saßen sie im Tor und wenn ein Fremder kam, haben sie ihn eingeladen zu sich. Und so manche hat dabei Engel beherbergt. Kennen wir doch. Spannend war, und das hat mich dann getröstet, dass auch gerade diese Menschen dann kamen und haben sich bedankt für den Dienst und sogar manches Kind von ihnen ist zum Glauben gekommen. Ein Geben und ein Nehmen. Lasst uns darauf achten, gastfrei zu sein. Es waren also nicht die hochtrabenden theologischen Diskussionen, sondern der liebevolle Umgang, der mein Herz erwärmt hat. Wir können x Dispute führen, wie das oder jenes nun ganz genau zu verstehen ist. Manchmal denke ich, dass Gott auf uns herabschaut und sagt, ihr liebe Kinder, ich hab's euch doch geschrieben, nehmt's wörtlich. Ihr merkt, so manches ist einfach. Aber wir wollen es nicht einfach machen. Die Gemeinschaft der Heiligen Gottes bedeutet also immer auch ein Austausch von Gnadengaben, die ja ein Geschenk des lebendigen Gottes an seine Kinder sind. Ich habe es letzte Mal gesagt, frage nicht danach, was du für Gaben hast, sondern frage danach, was du für Aufgaben hast. Das ist viel wichtiger. Denn mit der Aufgabe kommt die Gabe. Was nützt es, eine Gnadengabe zu haben? Und ich nehme eins heraus, weil ja das in manchen Kreisen so enorm wichtig ist, das ist das Sprachengebet. Da wollen die Leute unbedingt das Sprachengebet haben und beten und fasten und warten und was auch immer. Und wenn du sie fragst, wie sieht denn dein Gebetsleben aus? Naja, wenn ich Zeit habe, das ist also nie. Ich brauche die Gaben des Sprachengebets überhaupt nicht, wenn ich nicht jeden Tag bete. Und der Paulus sagt, wir sollen beten ohne Unterlass. Und gern sage ich, wenn einer zu mir kam früher und hat gesagt, ich hätte gern die Gabe des Sprachengebets, da sage ich, dann fang mal an, ohne Unterlass zu beten. Und wenn dir die deutschen Worte ausgehen, dann würde der Herr vielleicht eine andere Sprache geben, aber auch nur vielleicht, wenn du es brauchst. Mir ist noch keiner begegnet, der sich nicht in Deutsch ausdrücken konnte, von den Deutschen. Und wenn du aus einem anderen Land kommst, nimm deine Sprache, da sind auch viele Worte. Also, frag nicht nach der Gabe, sondern nach der Aufgabe. Und eins wollte ich hier ganz klar auch nochmal sagen. Ein Sprachengebet ist noch lange kein Zeichen dafür, dass du ein Kind Gottes bist und den Heiligen Geist hast. Noch lange nicht. Das einzige Zeichen, das die Schrift kennt, das man als Kind Gottes hat, das ist, dass der Herr Jesus im Herzen ist. Und das merkst, ob einer blabbert oder nicht. Die Bibel ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Gott hat es so einfach gemacht, dass es jedes Kind verstehen kann. Nur wir versuchen es manchmal zu verkomplizieren, damit wir hinterher sagen können, ich habe es nicht verstanden. Aber das ist eine Ausrede. Als allererstes hat ein von mir geschätzter Bruder aus New York mal gesagt, wo es nur irgendwie geht, nämlich die Bibel wörtlich. Übrigens, er war Jude und wusste also von der hebräischen Sprache sehr, sehr viel. Es war seine Muttersprache. Da, wo es geht, nehme ich das Wort Gottes wörtlich. Bruder Fruchtenbaum, könnten fragen, ob ich ihn richtig zitiere. Übrigens war es tatsächlich ein Kind Gottes. Wisst ihr, wo das für ein Zeugen war? Der hat eine tolle Auslegung über den Galaterbrief gemacht und dann ging es zum Mittagessen. Und da ich nun wusste, dass ein Jude mit Heiden nicht isst, weil es eine Strafe ist, wollte ich natürlich sehen, wie der jetzt reagiert. Ob der fastet oder nicht. Ich war so erfreut, dass er als erster vor der Gulaschkanone stand und Schweinefleisch gegessen hat. Er war frei vom Gesetz. Dann habe ich ihm das geglaubt, was er über den Galaterbrief und frei vom Gesetz gesagt hat. Also es sind nicht die Worte, sondern auch die Taten. Wir merken, es ist eigentlich ganz einfach. Hingucken, was die Leute machen. Dann könntest du darauf Rückschlüsse ziehen, was sie sagen. Da hat er mir Spaß gemacht, ja. Es waren andere da, die waren nicht so glücklich. Die herausragende Gabe des Apostel Paulus, dass er den Geschwistern auch in Rom mitteilen wollte, war das Evangelium. Damit, so sagt er, wollte er auch den Geschwistern in Rom dienen. Diese Gabe war so groß, sein Auftrag so wichtig, dass ihm völlig klar war, sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich ein Schuldner. Die herausragende Gabe des Apostel Paulus war das Evangelium. Und damit war er eines jeden Schuldner, auch dir und mir. Unter dieser Voraussetzung hat er sich vom Geist Gottes jedes Wort zeigen lassen, was er da reingeschrieben hat, weil er wusste, das ist die Gabe, die ich habe und auch die Aufgabe. Und da ist er gerannt, bis er im Gefängnis saß. Können wir uns den Zerriss bei ihm vorstellen? Ich habe diese Gabe, ich habe diese Aufgabe und jetzt sitze ich im Gefängnis und kann nicht weiter? Rein menschlich muss er doch fast verzweifelt sein. Wenn ich ihn treffe im Himmel, werde ich ihm sagen, Mensch, Paulus, bin ich dankbar, dass du im Knast warst. Da hast du Zeit gehabt, Briefe zu schreiben. Und diese Briefe haben seit über 2000 Jahren uns immer wieder die Richtung gezeigt, hat uns immer wieder die Wahrheit gezeigt, hat uns immer wieder gezeigt, was Gott will, was das Evangelium bedeutet. Wärst du nur gerannt und keine Briefe geschrieben, dann wüssten wir es nur aus Überlieferungen nicht so genau. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Situation du bist. Nimm's doch einfach mal an, Gott macht keinen Fehler. Wenn du sein Kind bist und wenn du ihm nachfolgen willst und wenn du mit der Gabe, die er dir gegeben hat, mit der Aufgabe, wenn du ihm dienen willst und es sieht so ganz anders aus, wie du es dir vorgestellt hast. Schwamm drüber, uninteressant. Weil dein Auftraggeber, dein Herr und Heiland ganz genau weiß, wie du ihm dienen sollst. Stell dir einen Evangelisten vor, der nicht von Ort zu Ort reisen kann und das Evangelium weiterzusagen. Dann hast du einen Apostel Paulus. Toller Evangelist. Bis heute wirkungsvoll. Bis heute. Keiner kann sich vorstellen, wie es geworden wäre, wenn der Paulus irgendwann an einem Herzinfarkt in Spanien oder wo auch immer umgefallen wäre, weil er so gerannt ist. Er war Schuldner. Das hat ihn getrieben, das Evangelium. Wir lernen also, Gnadengaben oder auch Geistesgaben sind niemals zum Selbstzweck von Gott durch den Heiligen Geist gegeben, sondern beinhalten immer einen Auftrag, eine Aufgabe. Nach seinem Selbstverständnis war der Apostel Sklave Jesu Christi. Er konnte es nicht anders. Und dass er bisher noch nicht in Rom war, lag nicht daran, dass er dafür nicht bereit gewesen wäre, und das ist ihm wichtig, ich wäre gern zu euch gekommen, sondern an der Führung durch den Geist Gottes. Dennoch, so schreibt er, war er jederzeit bereit, auch nach Rom zu kommen, um das Evangelium im Zentrum des Kaiserkultes zu verkündigen. Liebe Geschwister, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Paulus zu dem Zeitpunkt, wie er den Brief geschrieben hat, da saß er in Korinth, schon gewusst hat, dass er nach Rom kommt, nur ganz anders, wie er sich es vorstellt. Der kam sozusagen auf Staatskosten nach Rom. Den Schmuck, den er um die Arme hatte, waren aus Stahl. Als Gefangener. Hat er sich das so vorgestellt? Glaub nicht. Gott hat ihm sein Gebet erhört, aber wiederum ganz, ganz anders, wie er sich es vielleicht vorgestellt hat. Nun kann Paulus nicht sagen, er wäre nicht gewarnt worden. Es gab schon damals begabte Männer und in Antiochia haben sie gesagt, wenn du nach Jerusalem gehst, dann wirst du gebunden werden. Und dann sagte Paulus, ich muss aber nach Jerusalem und wenn das bedeutet, dass ich gebunden werde. Das ist Auftrag und Gehorsam. Der Herr mag schenken, dass wir etwas an seinem Beispiel erkennen. Warum war Paulus so? Er kannte die Macht und die Kraft in der Botschaft, die er zu bringen hatte. Es war das Evangelium Gottes über seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. So haben wir es das letzte Mal betrachtet. Nichts anderes ist das Evangelium. Es ist die frohe Botschaft über eine Person. Über den Christus, über den Heiland. Der Paulus schreibt, wer ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. Wenn das Evangelium nicht Jesus Christus ist, wenn er nicht die Hoffnung der Welt ist und das ganz alleine, sondern mehr reingedichtet wird oder rausgerechnet wird, der ist verflucht. Die Botschaft des Evangeliums, das Evangelium ist die Botschaft von einer Person. Und zwar die frohe Botschaft von einer Person. Von Christus, dem Messias, dem Heiland, dem Herrn der Welt. Wir haben es nicht mit einer Religion oder Ideologie zu tun, sondern immer mit dem lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart. Viele tausend Jahre haben Menschen auf diese Offenbarung Gottes gewartet. Viele Propheten haben davon gesprochen und ihn den Messias, den Heilsbringer, den Einzigartigen genannt und ihn erwartet sehnsüchtig. Als Jesus in Bethlehem geboren wurde, war der Ersehnte endlich da. Die Tragödie Israels war, dass sie ihn nicht anerkannt haben, weil er so ganz, ganz anders war. Und seine Botschaft ist ganz, ganz anders. Die Juden damals haben erwartet, dass er kommt und sie befreit von dem Joch der Römer. Und der Sohn Gottes wollte sie nicht befreien vom Joch der Römer, sondern wollte sie befreien von ihrem eigenen Egoismus, von ihrer eigenen Gottesferne, von der Trennung von Gott. Und das war ihnen nicht wichtig, zumindest den meisten nicht. Das Äußere war den Juden damals wichtiger. Die Tragödie Israels war, dass sie ihn nicht erkannt haben. Und die Tragödie unserer Tage ist ebenfalls, dass er, der die einzige Hoffnung, der einzige Weg zu Gott ist, der einzige, der die Trennung zwischen mir und Gott überwinden kann, nicht erkannt wird, nicht angenommen wird. Bei Jesus geht es nicht um Ideale oder Ideen, nicht um gute Werke, nicht um Richtlinien, damit ein Leben lebenswert ist, sondern es geht immer und ausschließlich um eine Person. Immer nur um Christus Jesus. Jesus sagt selbst, ich bin's. Ich bin der, von dem die Propheten reden. Ich bin der, auf den ihr wartet. Ich bin eure einzige Hoffnung. Antwort, weg mit ihm, weg mit ihm, weg mit ihm. Antwort heute, ach Herr, heute mal nicht. Das sind die Schlimmsten. Oder weg mit ihm, wir wollen ihn nicht. Oder einige wenige, Herr, hier bin ich. Sende mich. Zu wem gehörst du? Übrigens, die, die ich zuerst genannt habe, ach Herr, heute nicht, das sind die schlimmsten. Der Herr sagt, weil sie lau sind, will ich sie aus meinem Munde aussprechen. Die Lauen sind die schlimmsten. Ein bisschen hier, ein bisschen da, machen letzten Endes Gott mit ihrem Denken, in ihrem Leben zum Witz. Auch Petrus bezeugt, Apostelgeschichte 4, Vers 12, und auch dieser Vers wird irgendwann aus den modernen Übersetzungen und Übertragungen verschwinden. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Der passt nicht ins Mainstream rein, also in den Zeitgeist, wo doch alle irgendwie nach irgendeiner Fasson glücklich werden können. Können wir den Menschen doch nicht an den Kopf knallen. Wenn wir ihnen das nicht sagen und das nicht bezeugen, dann werden wir schuldig sein an jedem, der verloren geht, weil wir die Gelegenheit dazu haben. Und genau das wollte Paulus nicht. Ich bin Schuldner, hat er gesagt. Ich bin Schuldner. Wer die Wahrheit weiß und aus Feigheit verschweigt, der wird schuldig am anderen sein. Wenn der andere die Botschaft hört und ablehnt, bin ich frei. Bin ich frei. Und der andere wird für seine Sünde sterben. Wir verstehen also, glaube ich, was den Paulus treibt und auch die anderen Apostel getrieben hat. Es ist die Macht und die Kraft, von der Apostel schreibt. Und was bedeutet das? Der Paulus hat verstanden, mit seinem ganzen religiösen, jüdischen Hintergrund, und der kann das Alte Testament auswendig, was das Gesetz nicht kann, wozu das Gesetz keine Macht hat, das kann Jesus. Was kann Jesus? Sünden vergeben. Das Gesetz konnte es nicht. Das Gesetz hat versagt. Es hat nur deutlich gemacht, dass Sünde da war. Und die Kraft, was ist die Kraft? Die Kraft Gottes ist, die Kraft, die in Jesus Christus ist, ist die Kraft, die dem Tod seine Beute entreißt. Und das ist ganz deutlich geworden mit der Auferstehung Jesu. Und das ist die frohe Botschaft. Es gibt jemand, der die Macht und die Kraft hat, den Riss zwischen Gott und den Menschen zu überwinden und aus dem Tod zu erretten. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft. Und nichts anderes. Auch wenn man da so gern was reinmischt. Nichts anderes. Und wenn wir das aufgeben, liebe Geschwister, können wir unsere Bibel gleich wegschmeißen. Obwohl das Evangelium von Jesus Christus eine frohe Botschaft ist, macht diese Botschaft auch deutlich, wie weit der Mensch von Gottes Gerechtigkeit entfernt ist. Und das wird Paulus in den folgenden Versen, ich hätte fast gesagt, das werde ich versuchen, in den folgenden Monaten anhand des Römerbriefes auch aufzuzeigen. Weil das Verständnis dafür da sein muss, wie weit sind wir von Gott weg, bevor die Größe Gottes deutlich wird, dass Gott einen Weg gefunden hat, auf dem er gerecht bleiben kann, selbst wenn er den Sünder rechtfertigt, dass Gott absolut in sich wahrhaftig bleibt. Denn Gott ist gerecht und keine Sünde ist es ihm, kein Fehler ist in ihm. Er kann mit dem Sünder nicht Techtelmechtel machen. Das ist unmöglich. Wir meinen immer, wir könnten es hinkriegen. Ein bisschen Heiland, ein bisschen Sünde. Das geht nicht. Und bei Gott schon gerade gar nicht. Er ist ganz rein, er ist ganz klar, er ist ganz heilig. Und wenn wir von dem glückseligen Gott hören, ist es genau das, dass Gott eine Möglichkeit gefunden hat, gerecht zu bleiben. Und dennoch Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Und seine Art Gerechtigkeit. Liebe Geschwister, Gott hat einen Weg gefunden, dass diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen, den er so sehr liebt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Und das ist der Weg. Deswegen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und dafür gehen sie in Holland in den Knast. Haben wieder rausgelassen, wie so viele protestiert haben. Aber das ist nicht so weit weg. Der glückselige Gott bedeutet, er hat einen Weg gefunden. Und Paulus macht dann seine Haltung deutlich. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Botschaft des lebendigen Gottes. Es gibt einen Weg, die Trennung zu Gott zu überwinden. Jetzt sag mir doch mal, warum wir uns schämen. Tun wir ja oft. Schließ mich ein. Warum schämen wir uns eigentlich genau diese frohen Botschaft? Es gibt einen Weg, deine ursprüngliche Bestimmung, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, doch noch, trotz deiner Fehler, trotz deiner Mängel, trotz deines Versagens, trotz deiner Trennung von Gott und deiner Feindschaft Gott gegenüber, zu überwinden und zu erreichen. Durch Jesus Christus. Du nimmst ihn an. Du nimmst seine Liebestat an. Du nimmst sein Liebeswerk an, die Heilstat. Du bekennst, ja, ich hätte am Kreuz hängen müssen. Er steht dafür, meine Schuld. Und dann kann er dir vergeben. Das ist der Heilsweg Gottes und das ist das Evangelium. Das Evangelium, die frohe Botschaft des Weges Gottes ist eine Person, ist Jesus Christus. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Den Heiden war die Predigt des Evangeliums Torheit. Haben es nicht verstanden. Wie soll einer die Welt retten, indem er stirbt? Und das kennen wir heute auch. Jesus war ein guter Mensch, ein Religionsstifter und bla bla bla. Stimmt alles nicht. Und die Juden nahmen Anstoß am Evangelium, da es ihren Nationalstolz beleidigte und ihnen das Gesetz ins Gesicht schlug. Bis heute, wenn du einen frommen Juden, und ich respektiere sie sehr, kennenlernst, der wird immer sagen, wir müssen nur die 634 Gesetze halten und wir sind gerechtfertigt, und er versucht es sein ganzes Leben lang, weil er es ernst meint. Da kann ich doch nicht drüber lachen. Oder das komisch finden. Nur wenn ich einen Ernsthaften treffe, dann wird er mir sagen, er kann es auch nicht halten, aber er versucht es ja. Deswegen gibt es keine Heilsgewissheit für ihn. Und mich ärgert es, wenn es heute Menschen im christlichen Raum gibt, die von einer Heilshoffnung und nicht mehr von einer Heilsgewissheit reden. Nein, liebe Geschwister, ist Jesus Christus mein Herr und Heiland, habe ich seinen Sühnetod angenommen, dann bin ich gerettet, dann habe ich Heilsgewissheit und nicht irgendwas anderes. Frage, weißt du, wo du hingehst, wenn die Augen zumachst? Wenn die Frage nicht beantworten kannst, lieber Mensch, dann klär das in deinem Leben ab. Es gibt eine Gewissheit, wo das Herz innerlich zur Ruhe kommen kann und wird, wo es Frieden mit Gott gemacht hat. Der Frieden, der höher ist als alle Vernunft, wo die Welt drüber lacht. Es gibt ihn, und dann hör nicht auf zu suchen, such Jesus Christus und du wirst diesen Frieden finden. Und nicht morgen, nicht übermorgen, sondern heute. Als ich zum Glauben kommen durfte, da ist was innerlich in mir verändert worden. Und es ist mir egal, wenn sie mir bis heute sagen, ich bin so ein Erzkonservative. Ist mir wurscht. Aber gerettet, ne? Und geliebt. Wir haben es gelesen. Paulus schreibt den Korinthern, denn ich hielt es nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. 1. Korinther 2, 3. Ich habe mich gefreut, wie du mir am Freitag gesagt hast, willst du den Text nehmen? Dann muss ich drumherum nicht viel erklären, du hast ihn gelesen. Darin lag seine Sicherheit und auch das Geheimnis seiner Wirksamkeit. Paulus rief Timotheus auf, sich des Zeugnisses des Herrn ebenso wenig zu schämen, und er lobte Onesimus, weil er sich des Paulus Ketten nicht geschämt hatte. Paulus hatte große Gnade vor Damaskus erfahren, und es war ihm eine kostbare, die kostbarste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt, anvertraut worden. Und es kam ihm deswegen überhaupt nicht in den Sinn, sich dieser Botschaft zu schämen. Welche Botschaft haben wir als Christen, als Kinder Gottes anvertraut bekommen? Die Frage muss ich euch jetzt nicht beantworten, oder? Es gibt die Frage, es gibt einen Weg, der geht übers Kreuz zum Vater. Die Botschaft haben wir genauso wie der Apostel Paulus. Welche Aufgabe haben wir alle? Mit unserem Leben und da, wo wir die Gelegenheit haben, mit unserem Reden, genau das zu bezeugen. Und das jeder. Jeder von uns. Der eine durch Reden, der andere durch Leiden, der dritte durch das Tätige, aber alle gemeinsam eine Botschaft. Die Juden hatten ein besonderes Vorrecht. Der Herr kam zu diesem Volk und stellte sich ihnen als Messias und Retter vor. Und obwohl sie ihn verwarfen, wurden seine Jünger nach seiner Auferstehung und Erhöhung abermals zuerst zu ihnen gesandt. Was haben sie gemacht? Haben den Stephanus gesteinigt. Das ist ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt. An der Stelle geht die Verantwortung der hohen Priester und Schriftgelehrten von ihnen über an die Apostel. Und wenn wir die Offenbarung lesen, da gibt es dann 12 Throne, da sitzen die 12 Apostel drauf. Da merkt man, dass die Verantwortung endgültig für das Volk Israel weggegangen ist von den damaligen Schriftgelehrten, was ja eine Erbfolge hatte, hin zu den Aposteln. Und der gute Petrus war ein Fischer. Der konnte sich auf Levi nicht zurückverfolgen. Vielleicht ein andermal mehr dazu. Auch Paulus wandte sich zuallererst zu den Juden und war so ein Zeugnis der Gnade Gottes. Und diesem Gott fällt es bis heute nicht ein, dieses Volk aufzugeben. Doch ihre Hartherzigkeit führt dazu, dass sie als Volksgemeinschaft für eine gewisse Zeit, eine lange Zeit, zur Seite gesetzt wurden. Dieses Wissen und diese Erkenntnis darüber, und wir lesen ja, wie der Apostel Paulus dann von dem Zeitpunkt an zu den Heiden geht, und es war in Korinth, öffnet dem Apostel eine weitere Aufgabe. Das Evangelium ging in Kraft nun auch zu den Heiden, zu dir und zu mir. Und wenn wir heute den Apostel Paulus nur noch selten hören in den christlichen Gemeinden, dann frage ich mich, wie die eigentlich Heidengemeinde bauen wollen. Denn es war der Apostel Paulus, der diese Besonderheit des Evangeliums in Vollmacht weitertragen durfte. Das Heil auch den Nichtjuden. Und zwar jetzt. Ganz Israel wartet bis heute darauf, dass an ihnen die Welt genesen soll. Da warten sie schon 6000 Jahre drauf. Und sie warten ja mit Recht, sie haben eine Verheißung. Dass Paulus erkannt hat, vom Herrn gezeigt bekommen hat, den Heil auch den Heiden heute und jetzt. Das war das Besondere. Und wenn du mit einem frommen Juden redest, der kann sogar über Jesus reden, als Lehrer. Aber den Paulus, das steht ihm hier, das ist ein Verräter. Müssen wir das Lied spielen und singen? Das müssen wir nicht. Paulus bezeugt also, dass das Evangelium Kraft hat, Rettung zu wirken. Und er macht auch ganz klar, dass niemand diese Rettung anders erlangen kann als durch Glauben. Es ist der Glaube, der Gottes Wort annimmt. Es ist der Glaube, der das Werk Christi anerkennt. Der Mensch hat seine eigene Gerechtigkeit verloren und ist aufgrund seiner Sünde der Verdammnis verfallen. Er hat keine Verdienste, die er geltend machen könnte. Er muss im Glauben sich dem Evangelium zuwenden, wenn er dem gerechten Zorn Gottes entkommen will. Das ist so. Es gibt keinen anderen Weg. Und da fragst du dich manchmal, die Leute glauben nicht, dass Gott sie richten wird. Ich sage dir, diese Botschaft ist genauso wahr wie die Möglichkeit der Rettung. Und wenn du sagst, glaube ich nicht, dann ist es ein Glaube, der zur Verdammnis führt. Also entweder für oder dagegen. Es gibt entweder drin in der Hütte oder außerhalb der Hütte, aber es gibt nichts dazwischen. Hü oder hot, sagt man beim Gaul. Und genau so ist es. Rechts oder links. Kein Kompromiss. Der Mensch hat keine Verdienste, die er geltend machen könnte. Er muss sich im Glauben dem Evangelium zuwenden. Das Evangelium Gottes über seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist das Evangelium. Und das Evangelium macht nicht alleine Gottes Macht, sondern als eine grundlegende Tatsache auch Gottes Gerechtigkeit offenbar. Und dem müssen wir uns stellen. Wer an Jesus Christus glaubt, empfängt den Segen der Rechtfertigung durch diesen Glauben. Paulus zitiert, um das deutlich zu machen, den alttestamentlichen Propheten Habakuk und macht damit den Grundsatz der Rechtfertigung durch Glauben deutlich. Vor allen Dingen, dass das nichts Neues ist. Das Volk Israel hat es damals schon angeboten bekommen und sie wussten es. Der Habakuk empfing seine Weissagung in einer Zeit, als feindliche Mächte kurz davor standen, Jerusalem zu erobern. Im Übrigen in der Konsequenz in etwa zu dem Zeitpunkt, wie der Apostel Paulus das hier schreibt, kurz bevor Jerusalem wiedererobert wurde und zerstört wurde. Habakuk zur Zeit der Babylonier, Paulus zur Zeit der Römer. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man nie anfangen, irgendwas aus dem Wort Gottes rauszuschneiden, weil einem dann was fehlt. Es gibt eine Linie, die gehört absolut zusammen. Also, der Habakuk bietet dem Volk Israel Gnade durch Glauben an. Kurz bevor die Babylonier Jerusalem überrennen. Paulus bietet den Juden zuerst und dann allen Heiden die Gnade an, bevor Jerusalem überrannt wird. Es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen und das mal zu verfolgen. Es macht wirklich viel Freude zu erkennen, dass der Geist Gottes auf allem, auf jedem Wort der Heiligen Schrift seine Hand drauf hat. Es macht das Zutrauen zum Wort Gottes immer stärker. Da steht nichts Zufälliges drin, da steht nichts Beiläufiges drin, sondern es ist alles Gott eingehauchtes Wort. Die Babylonier waren gottlos und keine Spur besser als die Israeliten. Der einzige Unterschied zwischen den Babyloniern und den Israeliten war, dass die Israeliten Gott kannten und die Babylonier nicht. Deswegen war die Strafe Israels viel höher. Gott verwendet die Babylonier, um das auserwählte Volk zu züchtigen. Und wir kennen ja, an den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten. Das war die Folge davon. Babylon ein Zeichen für das Reich Satans. Genauso wie Ägypten auch. An den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten. Gott will nicht, dass du weinst als Kind Gottes. Aber ich sage dir, und die Schrift bezeugt es, wenn du nicht willst und du bist sein Kind, dann holt er dich zurück und du weinst. Und wenn es dein ganzes Leben lang dauert. Auch das können wir von Israel lernen. Wenn du sein Kind bist, weil niemand wird mich aus deiner Hand reißen, sagt die Schrift. Niemand. Aber das heißt noch lange nicht, dass du nicht zu den Wassern von Babylon sitzt und weinst. Verstehen wir das, was die Schrift uns da sagen will? Sie warnt uns, das Volk Israel ist uns zur Lehre und auch zur Warnung gegeben. Das Volk Israel, das auserwählte Volk, hat Gottes Gerechtigkeit verworfen, um eine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und das erleben wir heute auch. Die Leute sagen, Gott hat es so gesagt, aber muss ich ja so seine Gedanken darüber machen und ich weiß es besser. Die Selbsterlösung. Ich muss mich nur als guter Mensch fühlen. Ich habe mal einen gekannt bei der Bundeswehr. Wir haben lang und viel über Glauben geredet. Ich hatte die Gelegenheit, bei einer Evangelisation ihn mit einzuladen. Er stand eigentlich nach meiner Wahrnehmung ganz dicht davor, Jesus anzunehmen. Wisst ihr, was ihn gehindert hat? Ich bin doch gut. Und Gott muss mit mir zufrieden sein. Viele Jahre später habe ich das im Raum der Gemeinde auch getroffen. Da hat mir einer mal gesagt, das, was ich Gott gegeben habe, damit mit Gott zufrieden sein, mehr will ich ihm nicht geben. Ist ja selten, dass es einer ausspricht, aber wie viele leben danach? Jesus, du bist alleine genug, darf dir Gott alles geben und alles nehmen? Und er ist dennoch der liebende Gott? Müsst mir die Frage nicht beantworten, die muss ich mir selbst stellen und beantworten. Ist nicht so angenehm, aber es ist genau diese Frage immer wieder jeden Tag. Ist mir Gott wirklich alles? Also Habakuk 2, Vers 4. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Bin ich aufrichtig in dieser Frage? Nachdem mich diese Frage erreicht hat, kann ich auf die Knie gehen und sagen, Herr Jesus, vergib mir und ich danke dir, dass du auch für das, für meine Lauheit am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Dann werde ich weitergehen in meinem Glaubensleben. Wenn ich aber, mein Gott muss mit mir zufrieden sein, mit dem, was ich ihm gebe, und ich bin ja eigentlich ein bisschen weiter wie die anderen, weil ich ihm mehr gebe, dann werde ich genau auf meiner Schuld und Sünde sitzen bleiben, bis ich an den Wassern zu Babylon sitze und weine. Und was für eine Gnade, dass man da sitzt. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben, ist ein biblisches Prinzip, nicht nur ein neutestamentliches. Und diese Botschaft gilt uns heute auch. Und ich möchte dazu einladen, und damit bin ich am Ende, diese Botschaft in aller Konsequenz immer wieder anzunehmen.